Soll es in der Schweiz einen Bürgerdienst für alle geben? Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Abstimmungskonkret über die Service Citoyen-Initiative vom 30. November. Die Initiative will die heutige Militärdienstpflicht für einen Dienst für die Allgemeinheit ersetzen. Und der soll für alle jungen Schweizerinnen und Schweizer gelten. Das heisst, gleichzeitig würde damit also auch Dienstpflicht für die Frauen eingeführt. Bei einer Annahme würden jedes Jahr rund 70'000 Schweizerinnen und Schweizer zu einem Dienst verpflichtet. Doppelt so viel wie heute. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiativen ab. Wir diskutieren diese Woche pro und contra. Herzlich willkommen, Priska Seiler-Graf, Zürcher SP-Nationalrätin, Präsidentin der Nationalrätlichen Sicherheitskommission und Co-Präsidentin vom Zivildienstverband Civiva. Sie lehnt die Initiative ab, weil sie tönt zwar im ersten Moment sympathisch, ist aber schlicht nicht umsetzbar. Und bei uns ist auch Patrick Hässig, Zürcher GLP-Nationalrat. Seine Partei unterstützt als einzige Bundeshausfraktion die Initiative, weil sie den Bestand der Armee und dem Zivildienst sichert und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz stärkt. Grüezi miteinander.
Grüezi zusammen.
Priska Seiler-Graf, mit dieser Initiative würde der Schweiz in Zukunft mehr Dienstpflichtige zur Verfügung stehen. Krieg in Europa, zunehmende Naturkatastrophen, Cyberangriff. Das würde doch Sinn machen.
Ja, so einfach ist es natürlich nicht. Also die Initiative, wie Sie Leitung gesagt haben, sie tönt sympathisch, sie tönt gut und das finde ich auch. Also meine erste Reaktion war eine positive. Aber wenn man dann schaut, wie man das umsetzen will, da gibt es doch etliche Stolpersteine. Und es ist eben auch gar nicht so klar, wo die Leute dann wirklich eingesetzt werden sollen, weil ja die Initiative auch Bestände will garantieren von der Armee und vom Zivilschutz. Und dort stellt sich dann nur schon die Frage, wer muss oder darf den Militärdienst machen und wer macht einen anderen Dienst an der Allgemeinheit. Also das ist so einer von diesen Stolpersteinen. Und ob dann die Leute dort eingesetzt werden, die wirklich gebraucht sind, das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber was ich ganz klar betonen will, und ich glaube, von dem muss man wirklich einfach ausgehen, wir haben kein Bestandesproblem bei der Armee. Die Armee hat sogar einen Überbestand im Moment beim Effektivbestand. Ein Überbestand, der gesetzeswidrig ist, und darum tut man das Militärgesetz anpassen. Also, es gibt für das jetzt gar keinen Bedarf. Aber man kann natürlich diskutieren, ob man einen allgemeinen Dienst machen will. Das macht sicher.
Nur ganz kurz. Also, so Nachrichten, wo es heisst, es hat Personalmangel in der Armee, beim Militär. Also, das ist momentan nicht der Fall.
Das Problem ist einfach, dass gewisse Truppengattungen eher Probleme haben als andere oder gewisse Funktionen besetzt sind. Ich denke da vor allem an Ärzte, also Ärztinnen und Ärzte. Das hat es viel zu wenige da mehr. Das hat damit zu tun, dass immer mehr Frauen die medizinische Ausbildung wählen und dann halt oft, wie es freiwillig ist, nicht Militärdienst machen. Das ist zum Beispiel ein Problem. Also, aber insgesamt hat es nicht zu wenig. Also, ich habe etliche Interpellationen zu diesem Thema gemacht und ich tue das so betonen, weil da geht es mir jetzt gar nicht gegen die Service Citoyen-Initiative, sondern das ist das, was der Zivildienst immer muss sich anhören, dass der Zivildienst Armeebestände gefährdet. Was einfach nicht stimmt, nicht. Das Narrativ. Man kann es noch lange immer sagen, es stimmt einfach nicht.
Gut. Also. Gewisse Stolpersteine, Patrick Hässig. Heute sind es 35'000 Personen rund, die Militärdienst oder Ersatzdienst leisten. Ich habe es gesagt, verdoppeln bei einer Annahme. Und da ist schon der erste Stolperstein. Braucht es dann so viel mehr Leute? Können wir die dann alle beschäftigen?
Die Initiative hat einen grossen Vorteil. Und das steht so drin. Und darum ist sie eben so gut formuliert. Sie füllt zuerst bei den sicherheitsrelevanten Diensten auf, also Armee und Zivilschutz. Und im Zivilschutz haben wir im Moment 12'000 Männer primär zu wenig. Also wir haben einen Bedarf. Und einen Zivilschutz, wenn man zurückblättert, dann muss man nicht lange anschauen, wo man einen Zivilschutz sehr gut brauchen kann in unserem Land, Platten. zum Beispiel. Oder? Der Zivilschutz, der schaut für die Menschen in unserem Land, für die Menschen, für die Sicherheit in unserem Land. Und wenn wir jetzt da seit Jahren in Bundesbern und all die verschiedenen Zivilschutz, Armee und Zivildienst-Sachen immer sagen, wir haben zu wenig, dann hätten wir da eine Lösung, die 100% vom Potenzial kann nutzen von unserem Land, für unser Land.
Ja, aber kann ich gerade da einhängen? Also einerseits Platte, da wird Ihnen niemand widersprechen, das ist eine Naturkatastrophe, ich sage jetzt mal, nicht ein einmaliges, aber ein grosses Ereignis, das jetzt nicht quasi Jahr ein, Jahr aus für Beschäftigung würde sorgen. Das ist der Punkt 1, zum Glück. Und dann der zweite Punkt, den Priska Seilengraf schon angesprochen hat, nämlich, wenn Sie sagen, zuerst wird geschaut, dass die Armee und der Zivildienst genug Schutzbestand hat. Wer entscheidet dann? Also wenn ich sage, ich finde das eine super Idee, aber ich will jetzt nicht in die Armee. Und ich will dann nicht in den Zivilschutz, sondern ich will dann eben vielleicht etwas anderes machen. Wer entscheidet dann, wer was darf?
Es ist ja heute schon die Frage, wer entscheidet dann heute schon, wer was darf?
Also heute ist ja nicht ganz so eine freiwillige Wahl, oder?
Ja, natürlich, aber es heisst dann in der Initiative, dass man wählen kann. Also das Prozedere ist genau das gleiche nachher. Wir schauen einfach zuerst bei den wichtigen Teilen. Und wenn ich gerade den Fall schliesse, wo Priska Seilengraf vorhin gesagt hat, wir haben zu wenig Ärzte. Ja, das stimmt. Aber es machen
ja,
immer mehr...
Militär zu wenig, oder?
Ja, 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 aber es machen immer mehr Frauen das Medizinstudium. Im Moment haben wir über 50% Frauen, die Medizin studieren. Hey, das ist ein Riesenpotenzial von gut ausgebildeten Frauen in unserem Land, von Ärztinnen, die können bei einem sehr wichtigen Teil in der Armee, nämlich um die Versorgung von Soldatinnen und Soldaten, können unterstützen. Und mit der Service-Citoyen-Initiative können wir genau diese Lücke bei den Ärztinnen im Militär füllen.
Also gleich, es hat ein bisschen zu wenig Leute.
Also das Interessante ist ja, dass sowohl der Schweizerische Zivilschutzverband wie auch alle armeenähe Organisationen und Verbände gegen die Initiative sind.
Sie wollen einfach keine Fälle.
Das weiss jetzt du, Patrick. Aber ich glaube, wenn ich jetzt vom Zivilschutz aus schaue, das halte ich noch für unverdächtiger diesbezüglich, dann denke ich mir einfach, weil... sie auch nicht sehen, wie das dann vollzogen werden soll. Also dann eine wird, wenn ich Pech habe, werde ich zuerst, ich sage jetzt extra Pech, zuerst eingeteilt. Und die ein bisschen später kommen, wenn es schon voll ist, das Gefäß, die dürfen dann noch wählen, ob sie jetzt in die Betreuung oder im Umweltschutz oder irgendwie eingesetzt werden. Also da sehe ich ein Riesenproblem, abgesehen davon, bestimmt im Zivilschutz. Dort ist es ein bisschen anders, da gebe ich an Patrick Hässig recht. Es gibt Kantone mit Unterbeständen, ist aber ziemlich selbstgemacht beim Zivilschutz, wie gewisse Kantone ihre Aufgaben nicht richtig machen. Wir haben einen nationalen Personalpool beim Zivilschutz, der eigentlich nicht angerufen wird. Und die einen Kantone macht es besser, die anderen weniger gut. Also, da kennt man auch punktuell beim Zivilschutz gibt es noch ganz andere Möglichkeiten, um da Verbesserungen herzubringen, als jetzt gerade die Service Citoyen-Initiative.
Können wir vielleicht noch schnell darauf eingehen, was denkt man bei der Initiative? Also wir haben den Zivilschutz und das Militär. Und dann heisst es am Dienst an der Allgemeinheit und von der Umwelt. Also was für Dienst können Sie sich jetzt vorstellen? Jetzt sind wir die Naturkatastrophen von Blatten mal weglassen, sondern so einfach im Courant normal. Was könnte da noch für Einsätze kommen?
Alle die Zivildiensteinsätze, die heute schon stattfinden, das ist weiterhin selbstverständlich da. Feuerwehrbereich, Landwirtschaft. Wir importieren, ich sage es jetzt auch überspitzt, ganz viele Menschen aus dem Ausland, aus Rumänien, aus Bulgarien für die Spargelernte. Oder einfach so, um der Landwirtschaft, um den Bäuerinnen und Bauern helfen, ihre Ernte ins Trockene zu bringen. Landesversorgung, Selbstversorgung, Esswaren. Und wieso tun wir nicht selber mit unseren eigenen Männern und Frauen unsere Bauern unterstützen?
Vorlage gegen Zuwanderung, Herr Hässig.
Ja, aber das ist doch auch etwas, wo verständlich ist, wieso helfen wir uns in der Schweiz nicht selber? Wir sind da, wir sind motiviert, wir haben gut ausgebildete Leute. Es sind ein paar Monate, wo man den Dienst leistet. Ich finde kein Argument dagegen.
Also schon. Gut, das Argument dagegen. Also es wären gerade ein paar hellhörig geworden sein. Ja. Wieso tun wir so viel, ich sage jetzt für einen Saisonarbeiter und auch noch heute in der Landwirtschaft quasi aus dem Ausland in die Schweiz holen, wenn man es ja könnte, quasi jetzt eben mit so einem freiwilligen Bürgerdienst
Oder auch freiwillig eben dann nicht. So einer Bürgerpflicht. Eben, quasi.
Es ist
dann
eben nicht mehr freiwillig. Das ist eben genau der Knackpunkt.
Ja, genau.
Ja, also zwei Sachen, die ich hier entgegnen möchte. Erstens, wenn man dann die Leute wirklich verpflichtet, einzusetzen, dort, wo man es braucht, dann, eben, weil es eben nicht freiwillig ist, dann schrammt das natürlich sehr nahe am Zwangsverbot von der UNO und von europäischen Menschenrechtskonventionen. Und wir haben das ja angeschaut in der Kommission und die Völkerrechtler haben gesagt, es ist nicht ganz klar. Die einen haben gefunden, könnte sein, aber es gibt auch Völkerrechtler, der ganz klar gesagt hat, das verletzt das Zwangsarbeitsverbot. Weil es gibt eigentlich nur einen Moment, wo man jemanden für etwas verpflichten darf, und das ist die Dienstpflicht. Und gemeint ist die Verteidigung des Landes. Also die militärische Verteidigung.
Nur darum quasi die Wehrpflicht nicht darunter.
Genau.
Obwohl die auch viel werden die sagen, die will ich ja auch nicht machen.
Genau, das ist ein massiver Eingriff ins Leben, in die Souveränität eines Menschen. Und man lässt das nur zu im Zusammenhang mit der Landesverteidigung. Und wenn man dann jetzt so billige Arbeitskräfte muss sein, dann habe ich dann schon meine Fragen. Und dann habe ich noch einen Punkt.
Darf ich kommen gerade zum normalen Punkt. Können wir da schnell einhängen? Aber jetzt beim Zivildienst. Haben wir da nicht auch schon ein eine Grauzone, wo nicht alles nur, ich sage jetzt mal, 1A Sicherheit vom Land drauf geht? Die haben wir ja dort schon.
Also das wäre genau mein zweiter Punkt gewesen. Wir sehen beim Zivildienst, wie schwierig das ist, Aufgaben zu finden, Aufgabenbereiche zu finden, wo mit der Arbeitsmarktneutralität vereinbar sind. Die Zivildienstleister, wenn die einen Einsatz haben, dann dürfen sie eben nicht als billige Arbeitskraft missbraucht werden, sondern sie müssen eine Tätigkeit haben, die nützlich ist, wo der Allgemeinheit dient, wo der Gesellschaft dient.
Landwirtschaft wär's das alles, oder?
Ja, aber dann kann man die, also, sag ich mal, die billige Arbeitskräfte einsetzen in der Landwirtschaft und muss nicht die, und der Bauer und muss dann nicht mehr andere Arbeitskräfte einsetzen.
Aber Priska,
das ist, Entschuldigung, ja, das ist Dumping.
Aber wenn man es jetzt ganz einfach will oben runterbrechen, ich höre von vielen Leuten, die Militär machen, wieso bin ich jetzt da, man hat keine grosse, wahnsinnige Betreuung, ich weiss nicht, was ich den ganzen Tag mache, ich warte nur, ich schiesse irgendwelche Gegel hindern in Felsen hindern. Dann muss ich also sagen, dann ist mir ein Erntehelfen sehr sinnstiftend, sehr wichtig für die Bäuerinnen und Bauern in unserem Land, wo wir uns gegenseitig ein paar Monate mit dem Dienst unterstützen können. Und noch etwas zu der Zwangsarbeit. Also das ist dann natürlich schon nicht klar, dass das gegen das Zwangsarbeitsverbot von
ja, also die Experten sind sich fairerweise, wie man sagen, sind sich nicht einig. Es gibt also dafür und
ja, der Bernhard Waldmann, und er war auch in der Kommission, das darf ich sagen, er ist Professor für Staats- und Verwaltungsrecht von der Uni Freiburg, hat dort einen Lehrstuhl. Und er sagt, die Service Citoyen-Initiative ist menschenrechtskonform umsetzbar vor dem Menschenrechtsgerichtshof. Und es steht eigentlich heute schon im Artikel 5, wenn es mir recht ist, vom EGMR, dass das so umsetzbar ist. Da haben wir kein Problem mehr. Und sie ist ja offen formuliert. Also es geht ja jetzt darum, machen wir sie oder machen wir sie nicht. Und wenn wir sie machen, hat das Parlament, der Bundesrat, nachher in der Umsetzung eben genau die Chance, sie menschenrechtskonform umzusetzen.
Gut, dann wird es einfach schwierig. Also ich habe einfach ein bisschen Angst, oder? In Bereichen, wo man jetzt schon vielleicht auch ein bisschen zu wenig Leute hat und oder wo auch eine prekäre Situation herrscht, auch in Sachen Löhne, dass das dazu führt, dass die Situation noch schlechter wird oder dass die Verbesserung der Arbeitsbedingungen nicht besser wird. Ich sehe zum Beispiel, die meisten Zivildienstleister werden in den Schulen eingesetzt. Und wir haben ein riesiges Problem in den Schulen mit einem Lehrpersonenmangel. Und solange man immer irgendwelche Notnägel einsetzen kann, also Zivildienstleistende, Service-Citoyen-Leistende oder irgendwelche Poldis, also Leute ohne Lehrerdiplom, dann ändert sich nichts an der Ursache. Es wird zu wenig unternommen, dass sich die Gesamtsituation verbessert. Und da habe ich einfach Mühe. Und das geht auch. Ich meine, im Spital, das ist mir auch klar, Patrick, dass
ja, das sind die Zweitmeister, nach der Schule ist mit
genau,
Regels.
Aber das wird natürlich sowohl Zivildienstleistende wie Leute, die jetzt wegen dem Service Citoyen kommen, nicht können für hochkomplexe Arbeiten brauchen, wo man wirklich eine Ausbildung muss haben. Oder? Aber ich sehe schon im Bereich
Oder auch eben gerade so Erntehelfer, die jetzt genannt worden sind. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach missbraucht wird und dass das zu Lohndumping führt.
Aber wenn du als Präsidentin vom Zivildienstverband jetzt heute Abend sagst, du hättest Angst vor diesen Einsätzen in den Schulen, dass man bei den Lehrern ein Problem hat, dann vertrittst du eigentlich die völlig falsche Seite. Wenn du deine eigenen Leute jetzt als Risiko darstellst, dass man bei den Schulen und bei den Lehrern zu wenig hat wegen dem. Ich muss dir sagen, nur schnell, ja. Ich muss dir sagen, durch meinen Zivildiensteinsatz, den ich gemacht habe, mit 38, das ist vor 8 Jahren, im Spital, im Weitspital in Zürich, habe ich meinen jetzigen Beruf kennengelernt. Ich war vorher Radio- und Fernsehmoderator. Ich habe mit 38 einen Zivildiensteinsatz gemacht im Spital. Ich habe Betten geputzt und Patiententransport gemacht und habe die Szenerie kennengelernt. Und ich habe mit 38 den Beruf gewechselt, in die Pflege, weil ich gesehen habe, wie gut und sinnstiftend das ist. Und das ist eine riesige Chance für unsere Bevölkerung. Wir brauchen Quereinsteiger. Wir brauchen es. Ein flexibles Denken, auch im Arbeitsmarkt. Heute bleibt man doch nicht mehr 40 Jahre im gleichen Beruf, wenn es einem gefällt. Bitte, unbedingt. Und das ist...
Gut, aber also mit 38, genau. Das ist ja nicht das Normale. Es sind genau keine Queris, ja. Es sind junge Leute.
Aber du kannst
und ich habe gesagt, wenn dann die... Also wir müssen jetzt schon von Mengengerüst reden, Patrick. Und das ist schon ein Thema. Also die paar Tausend Zivildienstleistenden, ich habe es vorne angetönt, es ist gar nicht so einfach, die unterzubringen, dass wirklich die Arbeitsmarktneutralität gewährleistet ist und dass sinnvolle Einsätze sind. Und das macht der Bund, die Zentrale an Zivildienststelle vom Bund, und die kümmern sich auch sehr um die Einsätze, dass die funktionieren, wenn es mal nicht funktioniert, dass man eingreift. Und wenn jetzt nochmal, jetzt kommt nochmal das Doppelte, wenn Frauen noch, also es sind dann nicht nur von den Dienstpflichtigen, die Zivildienst machen, sondern wir haben 70 bis 80'000 junge Leute jedes Jahr, die sinnvoll untergebracht werden müssen, ohne dass sie ausgebeutet werden, dass die Arbeitsmarktneutralität garantiert wird. Die müssen betreut werden. Das ist ein riesen Aufwand. Und das ist das Problem, die Masse. Und wenn das bei der kann dann einfach von der Schule her sagen, wenn man dann auf das wirklich noch mehr setzt als bis jetzt. Das ist jetzt schon zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar hätte ich da eher von Polis und nicht von Zivildienstleistenden, weil die haben wieder andere Aufgaben. Dann habe ich das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel auch in der Schule oder in Betreuungssituationen oder eben in der Landwirtschaft, dass dann auch nötige Reformen für bessere Arbeitsbedingungen nicht angestoßen werden.
Kann man nicht schnell... Jetzt gerade, wenn man jetzt auf da ein bisschen zusammengefasst, was Priska Seiler-Graf sagt, wenn man jetzt das Platte nochmal anschaut, oder? Am Anfang die grosse Katastrophe, die Verwüstung, da kommt das Militär mit grossem Gerät, mit vielen Leuten. Ja. Und das ist ja dann nicht einfach, ich sage jetzt mal, von heute auf morgen aufgeräumt. Aber auch da kommt, je länger es dauert, kommt ja immer wieder Kritik. Ja, also sobald dann das grosse Gerät vielleicht nicht mehr so gebraucht wird, das könnten auch lokale Bauunternehmen machen oder so. Also die Kritik, dass das Militär gewisse, sag jetzt mal, private konkurrenziert, das ist immer schon irgendwann gekommen, nachdem, ich sag mal, das Gröbste gemacht worden ist, oder? Und das wird natürlich würde verschärfen, also es würde die ganze Situation verschärfen, oder?
Ich würde einfach die Situation auch in Betracht ziehen, wo wir zum Glück in der Schweiz noch nie bis höchst selten ein bisschen haben, vielleicht im Zweiten Weltkrieg. Wir sind noch nie in einem Konflikt zum Glück wirklich dabei gewesen. Aber hey, wenn einmal etwas ist, dann haben wir eben nicht nur Platten zum Aufräumen, dann haben wir noch andere Sachen, wo wir vorausschauend sein in Krisenfall. Und die Service-Citoyen-Initiative, die stärkt die Sicherheit gegen innen, gegen die eigene Bevölkerung. Sie stärkt die Sicherheit gegen aussen mit einer bedarfsgerechten Ausstattung von Männern und Frauen im Militär. Und wer geht heute in der Ukraine, geht die verbombten Kinderspitäler aufräumen, schauen, dass sie funktionieren? Der Zivilschutz. Und oder wenn wir nur einseitig denken, mit Armee oder das, oder wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen. Wir müssen unsere eigenen Kräfte bündeln, sagen, hey, wir ziehen zusammen am gleichen Strick in unserem Land. Männer, Frauen, wir engagieren uns für unser Land. Wie toll ist denn das, dass wir das sagen können? Und dann noch im Milizsystem. Die Schweiz hat keine Berufsarmee, und das ist gut so, Miliz. Und wir können auch nicht per Los verfahren. In Deutschland haben sie jetzt gerade vor ein paar Wochen diskutiert, ja, wie lösen wir uns? Die haben ja ein riesiges Problem. Oder? Wir haben das nicht. Und jetzt kommt das mit dem Losverfahren. Ich weiss dann nicht, ob das fair ist, ob es los dann schlussendlich
ja, soll. Wir müssen dann das Losverfahren einsetzen. Wenn man dann für 70'000 junge Leute braucht es nicht alle da mehr, auch nicht in Zivilschutz, so viel braucht es dann gleich auch nicht.
Und wer darf dann,
in die Betreuungssituation gehen, wer darf in die Schule gehen, wer geht in Zivilschutz? Also das ist für mich völlig ungelöst. Aber so wie die Initiative eben auch vieles anstößt, aber zu wenig aufzeigt, in welche Richtung dass sie dann vollzogen werden soll. Auch was dann als Service-Citoyen
gibt. Sie sagen, Sie haben die Lösung. Ja, also wie würde man es machen?
Kurz, Volksinitiativen sind im Grundsatz offen formuliert. Das ist immer so.
Parlament regelt und das,
das ist schlechter. Ich sage nur, das ist, das ist in der Natur von der Sache. Und noch etwas wegen Wehrmacht, welchen Dienst. Ja. Oder? Also, es ist klar, wie heute auch, zuerst schaut man den Bedarf an, nachher eine Präferenz. Und am Schluss schaut man noch, wer, wenn die Präferenz nicht ist, wo haben wir dann sonst noch Bedarf. Also es ist eine klare Hierarchiestufe und man tut nicht einfach, den schicken wir jetzt dort und da. Das ist ja heute schon der Fall. Also wenn jemand Lastwagen fährt oder kocht im Privaten, dann ist die Chance riesig, dass er im Militär Lastwagenfahrerin oder Lastwagenfahrer oder Köchin oder Koch wird. Das ist doch super.
Dann wären Sie nie ins Spital eingeteilt worden, wenn man das so machen würde. Dann wären Sie nämlich irgendwo in der Kommunikation geblieben.
Ja. Oder? Ich aber nicht.
Ja, nein, eben, wenn es darum geht, wenn man schaut, und was kommt, mit, was bringt der mit, oder?
Das gibt ja, es öffnet einen Horizont, wenn man neu mehr eingeteilt wird, wo man eben keine Ahnung hat.
Haben Sie sich das gewünscht? Oder sind Sie eingeteilt
worden? Ich habe Militär gemacht, zuerst. Ja. Und ich habe Militärmusik gemacht. Ich habe seit 8 Jahren ein Instrument gespielt. Ich habe dann 3 Vorprüfungen müssen machen, um mein Militärspiel zu kommen. Und habe mein Hobby zum Militär dürfen machen. Dankbar bis heute. Wunderschöne Zeit. Und dann habe ich die WKs verschoben. Und hatte dann vorige Dienste gehabt. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt schaue ich den Zivildienst auch noch an, aus Gewunder. Und dann bin ich ins Spital und heute habe ich einen neuen Beruf. Und ich bin total glücklich.
Oh, aber die Wahl für ihn ins Spital, das ist Ihre Wahl? Das ist oder da sind Sie gekommen und dann hat man gesagt, du, man könnte jetzt gerade noch einen brauchen?
Den Dienst kann man recht auswählen aus einem riesen Katalog. Mhm. Ja, was man macht, da muss man sich bewerben und dann kommt man an oder nicht. Kommt nicht an. Auch dort entscheidet jemand. Natürlich, das muss jemand entscheiden.
Also gut, es ist alles kein Problem. Erster Punkt, das Parlament könnte dann das den Feinschliff geben. Und zweitens würde man immer zuerst schauen, dass die Stabilität natürlich von der Armee gewährleistet wäre. Alles kein Problem.
Ja, also ich weiss einfach nicht, weil das gerecht vollzogen werden soll.
Man kann ja wünschen.
Man kann ja wünschen, ja, also dann hat man vielleicht mal total Glück beim Jahrgang, dass es genau aufgeht. Aber das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen. Wie gesagt, es kommen
doppelt
so viel. Oder?
Alle können
und
auch.
Was ich einfach auch will sagen, je offener ist, desto mehr man am Parlament übergibt, desto grösser ist die Gefahr, dass es dann halt auch so umgesetzt wird, wie die Initiantinnen und Initianten vielleicht auch gar nicht wollen haben. Also die Gefahr besteht schon. Aber es gibt noch andere Stolpersteine, die ich eigentlich fast noch schwieriger finde.
Wir kommen noch auf einen, und zwar jetzt schauen wir noch die andere Seite an. Oder? Sie haben vorher gesagt, ja, da müssten wir vielleicht, also das ist natürlich auch auf Einmühle gespielt, da müssten wir nicht so viele Leute aus dem Ausland holen, zum Beispiel für Saison- und Erntehilfe. Aber es würden dann auch auf der anderen Seite doppelt so viele Leute in der Wirtschaft fehlen, weil die wären alle irgendwo im Einsatz. Jetzt gerade mal reden wir Gesundheitswesen, Spital, wo man seit Jahren hört und lesen von Fachkräftemangel. Da würden dann doppelt so viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen fehlen, weil alle irgendwo im Einsatz sind. Also das ist ja, da würde man die Wirtschaft und dann auch einzelne Branchen massiv gefährden, weil die Leute würden fehlen.
Also einerseits sind das ein paar Wochen und Monate, wo man Dienst leistet. Ja, andererseits
müssen Sie ersetzen. Jetzt sind wir ein Betrieb wie im Spital. Können Sie nicht einfach sagen, wir sind weniger?
Schauen Sie, in den 70er Jahren haben wir 800'000 Wehrpflichtige gehabt, Männer. 800'000! Und man hat es auch geschafft. Und die Männer haben auch geschafft in der Wirtschaft. Und man war sogar noch stolz gewesen früher, wenn man Leutnant war oder Hauptmann oder eine tolle Armeekarriere gemacht hat. Heute haben wir 140'000 Preise. Du korrigierst mich, das ist die Zahl ein bisschen besser geworden. 140.
Nein, 100'000 ist Zollbestand, 140'000 ist effektiv Bestand.
Genau. Also, wir haben anyhow wie viel, aber sehr viel weniger als noch in den 70er Jahren. Und jetzt soll das plötzlich nicht mehr gehen. Also ich verstehe es nicht. Wir haben das einmal gestemmt als Land. Und also, wenn wir das nicht schaffen, wenn wir... Ja, also...
Also gut, wir gehen zurück in die 70er Jahre und dann haben wir 800'000 gehabt. Und wir haben auch noch länger mehr gehabt, als wir jetzt haben. Das ist alles gegangen. Wir haben's, also erstens haben die Leute können auch Ausführungspositionen bei der Arbeit befehlen und wir haben es auch können finanzieren. Und jetzt soll das nicht möglich sein. Warum nicht?
Also es waren natürlich auch ganz andere Zeiten gewesen. Also, hat Militär einfach auch eine andere Bedeutung gehabt, vor allem ein anderer Stellenwert. Oder es war wirklich auch ein Mittel gewesen, zum Karriere machen, auch zivil, oder? Wenn man eine militärische Laufbahn eingeschlagen hat und dort eine Führungsausbildung gemacht hat. Das ist ja genau das, was Militär...
oder?
Genau. Heute halt weniger. Das ist, und heute sind die Firmen so, dass in eines Gefühl haben, ja nein, wir wollen das eigentlich lieber nicht.
Also,
wir haben ja auch, genau, wir haben auch das Problem, dass viele junge Männer angehalten werden, nicht zum Weitermachen, weil ihre Arbeitgeber das weg. Wir haben sehr viele ausländische Firmen in der Schweiz, also global tätige Firmen, die nicht so viel genau wissen, was das genau soll mit dem Milizsystem, auch nicht sehr viel Verständnis haben. Ich glaube, das ist auch Aufgabe von der Armee, das Verständnis zu wecken, wie das gehört. Da bin ich gleicher Meinung. Da bin ich auch der Meinung von Patrick, oder? Dass die Milizarmee ist so richtig und gehört zu unserer DNA. Aber es hat noch ein anderer Aspekt, das ist halt auch die Kosten. Also dann müssen wir nochmal mehr...
8'000 haben wir auch können zahlen. Und jetzt wäre, also das, und da kann man, das ist ja schon ein Argument. 800'000 haben wir auch können zahlen und jetzt soll das nicht möglich sein.
Also ich weiss einfach, was jetzt wird kosten. Mhm. Also ehrlich gesagt, ich weiss nicht, was alles genau effektiv vergleichen lässt, 1:1. Oder wir haben
und schon andere Situationen. Von einer Milliarde
genau.
mehr im Jahr.
Es kostet eine Milliarde mehr Erwerbsersatzordnung und Militärversicherung. Und wir kämpfen Wir erleben das ja immer um jeden Franken in Bern. Oder? Und wir wegen der Schuldenbremse ist unser Korsett sehr eng. Ob das sinnvoll ist, nicht, das ist eine andere Diskussion, auch im Anbetracht von der geopolitischen Situation. Das können wir gerne anschauen. Aber einfach zu sagen, das ist ein riesiges Thema. Und wenn jetzt nochmal eine Milliarde mehr ausgegeben werden soll, also da sehe ich ehrlich gesagt, das Problem ist für mich aber nicht das Hauptargument. Also wenn man findet, das ist etwas richtig, dann muss es einem auch wert sein. Aber man muss es fairerweise halt auch erwähnen.
Also Kosten. 1 Milliarde mehr im Jahr, sagt der Bundesrat, wird das plus minus kosten. So von prognostizierten so jetzt einmal im Voraus. Jetzt mehr ausgeben können wir momentan ob dieser Lage gemäß Finanzministerin nicht, aber wir könnten sparen. Wo würden wir dann die 1 Milliarde pro Jahr einsparen, Herr Hässig?
Ja,
die
Finanzministerin sagt natürlich jetzt in jedem Bereich, dass wir sparen müssen. In der Forschung müssen wir sparen, bei der Bildung.
Sind wir aber ja schon froh, dass wir nicht einfach über unsere Verhältnisse leben, weil das sieht man jetzt über dem Teich, was da passiert, oder? Sie haben
völlig recht, Frau Steinmann. Wenn ich aber sehe, wie viel Geld, und da bist du wahrscheinlich mit mir einig, Priska, wir auch jetzt bei diesen Kampfjets, das ist ja ein Desaster, die Drohnen, Geschichte. Wir geben Geld aus für Sachen, die wir erstens noch nicht haben, zweitens nicht bedienen können und drittens, wenn wir aufrüsten in der Armee, das haben wir ja beschlossen im Parlament, da hat man stark gesagt, okay, jetzt geben wir mehr Geld aus. Ja, hey, aber irgendein Mensch, ein Mann oder eine Frau, muss doch dann das Zeug auch bedienen. Also, und für das ist die Service Citoyen Initiative gut und das Geld, finde ich, aus sicherheitspolitischen Aspekt. Sehr gutes investiertes Geld. Weil wir wissen, was wir haben. Bei den Kampfjets wissen wir es noch nicht.
Ja gut, jetzt mal losgehört von den Kampfjets, aber vielleicht beim Material. Ich weiss, es ist ganz sehr sensibles Thema da. Aber gleich jetzt, vielleicht, wenn der eine oder andere jetzt zulässt und sagt, hey, wir brauchen im Fall nicht per se mehr Leute im Militär, sondern wir hätten einfach gerne auch mal eine gute Ausrüstung, weil es gibt ganz viele, sie haben von gewisse Gattungen angesprochen, wo die Leute fehlen. Es gibt aber auch ganz viele Gattungen, da wären die Leute da, aber da fehlt das Material. Also so super ausgerüstet ist auch der Bestand, den wir jetzt haben, nicht in allen Gattungen, oder?
Ja, das ist ja so. Aber ich glaube, also ich
meine... Und wenn wir jetzt doppelt so viel sind, haben wir das Material auch nicht einfach schneller?
Nein.
Um die Leute auszurüsten, oder?
Fairerweise muss man auch sagen, manchmal bringt es auch nicht viel wahnsinnig mehr noch ins System hineinzubuttern, weil gerade wenn ich jetzt an Material denke, es gibt überall im Moment Lieferengpässe, vor allem natürlich auch im Kriegsmaterial, ein Waffensystem, wo halt dann auch gar nicht, weil es gar nicht schneller könnte da sein, bringt mehr Geld im Moment auch gar nichts. Aber ein Aspekt, der für mich halt, auch wichtig ist, und das haben wir jetzt gar noch nicht beleuchtet, ich nehme an, es kommt noch, das ist, ja, warum hat die Armee Interesse daran, dass Frauen Militärdienst machen? Weil eben genau, mehr Frauen heute Ärztinnen werden als Männer Arzt. Und da versucht man es jetzt auf dem freiwilligen Weg. Also man ist jetzt dran, man will jetzt den Informationstag als obligatorisch erklären. Das wäre eigentlich streng genug schon eine Dienstpflicht. Also wir haben das immer abgestritten. Wir haben immer gesagt, das ist eine Verfassungsänderung. Nein, das ist eine Gesetzesänderung. Das Bundesamt für Justiz hat uns recht gegeben. Es braucht eine Verfassungsänderung. Die will man irgendwann einmal lostreten. Ich finde es etwas schwierig, wegen dem einen Tag jetzt die riesige Grundsatzdiskussion zu führen. Und wir können auch die Diskussion führen über die Dienstpflicht für Frauen. Ich finde schon, die kann man führen. Wenn man jetzt Norwegen-Modell, Bedarfsmodell und so weiter. Aber das, was die Service-Citoyen-Initiative macht, die ist auch eine Dienstpflicht für Frauen. Also die Frauen sind jetzt einfach, müssen jetzt einfach auch, ohne dass Frauen irgendetwas zurückbekommen. Es herrscht immer noch.
Die würden ja dann auch Ersatz, also Erwerbsersatz würden sie überkommen.
Ja, aber egal was sie. Also ich meine, wir sind ja einfach gut, nicht also an der gleichen Situation wie nordische Länder. Okay. Also wir sind nicht in der Gleichstellung an der gleichen Situation zum Beispiel vom gleichen Niveau wie Norwegen. Oder wenn man immer das Norwegen-Modell ins Feld führt, das Dienstpflichtmodell.
Aber das würde zu einer Gleichstellung also, das würde doch dazu beitragen.
Ja, ich hätte jetzt gern zuerst einmal das Recht. Und nicht Pflichten. Pflicht, wenn wir Pflichten haben, können wir recht nicht mehr. Wir haben die meiste unbezahlte Care-Arbeit, die Frauen machen. Wir haben immer noch 7% unerklärbare Lohnunterschiede. Unerklärbare. Nicht die, die sich wegen Karriere, Unterbrüche und so weiter zu wenig Ausbildungen erklären lassen. Ich will, dass man das angeht, dass Frauen wirklich gleichgestellt sind, dass wir einen Schritt noch weitermachen und auf das Niveau der nordischen europäischen Länder kommen. Und dann können wir über die Dienstpflicht der Frauen diskutieren. Aber wir fangen doch nicht an mit den Pflichten, also, ohne dass es bei den Rechten etwas geht.
Also, jetzt.
Man bringt immer die nordischen Länder ins Spiel. Das hast du jetzt auch gemacht. Dort scheint alles gut zu sein. Also, die Frauen haben gleiche Löhne und gleiche Care-Arbeit wie die Männer. Sie haben aber auch eine Dienstpflicht. Mhm. Also, wenn man die nordischen Länder als Beispiel nimmt, dann muss man so fair sein und sagen, okay, die haben es aber gemacht.
Ja, aber das sagt ja Priska selber. Nicht, wenn man das
der Gleichstand da ist, dann müssen wir da gleich diskutieren.
Ja, oder? Dann gebe ich dir ist der Gleichstand in den nordischen Ländern da? Also, oder was war zuerst? Ich sage einfach, aus Sicht von der Gleichstellung, und ich glaube, da hat SP und GLP null Differenzen. Wir sind für Gleichstellung von Mann und Frau überall. In den Löhnen, in der Care-Arbeit. Ich möchte ja, dass wir endlich von diesen Stereotypen wegkommen, dass die Frauen Care-Arbeit machen, auf die Kinder schauen und am Herd stehen. Die Männer, die Starken, gehen ins Militär, verdienen das Geld und unterstützen die Familie finanziell. Wenn wir die Service-Citoyen-Initiative ablehnen, zementieren wir genau das Frauenbild weiterhin. Wenn wir sie annehmen, dann erfüllen wir den Artikel 8 der Bundesverfassung, Frau Steinmann. Dort innen steht, vor dem Gesetz sind alle gleich. Wir haben hier ein riesiges Ding, wo wir das nicht erfüllen. Also müssen wir doch zuerst die rechtlichen Grundlagen für Mann und Frau gleich machen in unserem Land, dass wir nachher viel einfacher gesellschaftspolitisch können, endlich den Missstand. Ich will auch, dass mehr Männer Care-Arbeit machen. Ich mache es ja berufshalber. Das ist völlig ein No-Brainer. Das müssen wir ausgestalten. Aber solange wir rechtlich nicht gleich sind, kommen wir mit dem anderen viel weniger schnell vor.
Aber also, da schon, dass es ein massiver Eingriff wäre. So wie das Leben bis jetzt stattfindet in der Schweiz. Also für Frauen, wir kämpfen immer noch darum, wir haben auch viel mehr Gewalt gegenüber Frauen, also es passiert viel mehr Femizid und. Wir sind einfach noch nicht an dem Ort, wo wir sein sollten. Und dann überlegt man den Frauen einfach eine Pflicht, ohne dass wir eine Verbesserung sonst haben im Gesellschaftlichen. Oder ich meine jetzt nicht militärisch, im Gesellschaftlichen.
Also, aber es ist, ja.
Darf ich einfach schnell, also ich probiere so neutral wie möglich zu sein und den Ball da bei den Frauen auf dieser Seite zu lassen. Aber gleich, ich finde schon, darf man sagen, dass man einfach immer wieder mit dem Argument kommt, ja, also das haben wir schon geregelt, das haben wir geregelt und das ist dann auf dem Papier so. Aber Patrick Hässig, und da werden ganz viele Frauen, und das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung in dem Land, sagen, ja, super ist das auf dem Papier so, aber im Alltag stimmt es einfach nicht. Und da sind wir uns vielleicht auch einig, wenn man das schon mal macht, Pflicht zuerst einführt und es würde ja dann funktionieren, wo ist dann der Anreiz, zum Recht auch anzugleichen? Das hat man an so vielen verschiedenen Sachen gesehen. Und es ist einfach, also, es ist traurig, aber das, was auf dem Papier steht, ist in den allermeisten Fällen im Alltag nicht so.
oder? Also, ja. Dass
das, also, das Wort «allermeisten» würde ich jetzt korrigieren. Also, wenn man bei der Stadt oder beim Kanton angestellt ist, gibt es knallharte Lohnbänder. Mann und Frau verdienen gleich viel. Ich arbeite bei einer Stadt Zürich und ich weiss das. Es gibt sicher KMUs oder kleinere Unternehmen, wo das vielleicht noch aus irgendwelchen Gründen nicht der Fall ist. Und das ist eine Schweinerei. Und
also, das, wenn Sie sagen, im Spital verdient ein Chefarzt gleich viel wie eine Chefärztin?
Fragen Sie bei der Stadt nach, bei den Lohnbändern von diesen Dings. Das sind
vielleicht in der gleichen Lohngruppe, oder? Also, aber
ich bin ja der Letzte, der sich wehrt. Also, ich bin ja da wirklich der Falsche. An dem Tisch.
Ja.
Wirklich. Also,
nein, ich sage einfach, oder man sagt immer, wir schreiben und wir machen und wir machen das Gesetz, aber es wird dann einfach nicht so.
Alle anderen Anliegen auch. Also, wir sind für Familienzeitinitiative, paritätische Elternzeit für Mann und Frau gleich. Wir sind für eine Individualbesteuerung. Mann verdient, Frau verdient, wir zahlen beide die eigenen Steuern. Wir sind für eine Servicezeitinitiative. Mann, Frau machen Dienst. Für uns ist das so klar, dass für beide Geschlechter die genau gleichen Rahmenbedingungen, Rechte und Pflichten sind. Und darum bin ich da. Ich bin gar nicht gegen die Frau, im Gegenteil. Ich bin in einem Beruf, wo 85% Frauen arbeiten. Ich weiss, was starke Frauen leisten, jeden Tag. Ich bin zum Teil der Schwächste im Glied, wenn ich sehe, rundherum, was da geweibelt wird in diesen Spitälern. Also da bin ich die falsche Adresse. Und trotzdem setze ich mich für Gleichstellung ein, auch in diesem
Bereich. Können wir vielleicht noch schnell, wenn wir jetzt gerade beim Militärdienst noch bleiben wollen. Also die Altbundesrätin Viola Amherd hat ja so eine Offensive gemacht, damit das Militär und der Militärdienst attraktiver wird, auch für Frauen, dass die Frauen auch Karrieremöglichkeiten haben im Militärdienst. Und wenn man jetzt so Zahlen anschaut, ja, natürlich zeigt die Kurve ein wenig nach oben, aber im Verhältnis, sage jetzt mal aus dem Bauch heraus, 98% sind Männer, die dort den Einsatz leisten und auch Karriere machen. Also warum kommen wir dann da nicht vom Fleck, obwohl offenbar die Möglichkeit ja schon besteht?
Also es gibt mehrere Gründe. Es ist so, dass es Unterschiede gibt auch in der Truppengattung. Also wenn Sie schauen, bei der militärischen Friedensförderung, dort ist der höchste Frauenanteil. Das hat sich damit zu tun, dass man das als sehr sinnstiftende Arbeit anschaut, was sie selbstverständlich auch ist. Und darum sicher auch viele Frauen angezogen werden davon. Weil es freiwillig ist, müssen viele Frauen auch ein bisschen gegen Stigmatisierungen kämpfen, gegen Vorurteile, wenn sie sich für die Armee interessieren. Das haben mir viele junge Soldatinnen auch gesagt. Oder? Das braucht dann schon wahnsinnig viel Selbstschutz. Ja, natürlich, da sind wir uns ja einig. Ich bin sicher, dass Frauen der Armee gut tun. Und dann muss ich halt leider auch sagen, was Frauen auch abschreckt. Es ist der Bericht über Sexualität. Sexualisierte Gewalt und Diskriminierung in der Schweizer Armee, das war erschreckend. Ich muss wirklich erschreckend gewesen. Es hat auch der Chef der Armee so gesagt. Also ich persönlich habe es gut gefunden, hat man den Bericht gemacht, hat man mal endlich hergeschaut. Ich finde, das ist der Armee höher anzurechnen. Aber da müssen natürlich Verbesserungen stattfinden. Sonst
aber die sind die Frauen nicht. Also losgelöst, das ist auch nicht die Aufgabe, aber einfach nur mit so einer Service-Citoyen-Initiative ist das Problem. Aber
nein, nicht gelöst. Frau Steinmann, also Priska, wenn doch in der Armee nicht mehr 98% Männer sind und 2% Frauen, sondern ich sage jetzt mal etwas 70% Männer und
30%. Was ist dann der Anreiz nach der Serie-Initiative in der Armee?
Quoten einführen. Dass die Hälfte von der Armeebestand Frauen sind und die Hälfte im Zivilschutz auch Frauen. Sonst erreichst du das vermutlich in den ersten paar Jahren nicht.
Wenn wir gar nicht machen, wie ich gesagt habe, haben wir Status quo und da sind wir ja nicht so happy.
Also ich möchte, bevor wir zu der Schlussfrage kommen, noch eine kurze Einschätzung von euch beiden zu dieser Option in dieser Initiative, nämlich die ganze Ausländerfrage. Also die ist noch nicht drin, aber die könnte man aktivieren, dass eine gewisse Leistung auch für Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz leben, soll gefordert werden. Mhm. Warum ist das richtig?
Weil die Menschen, die dauerhaft in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung haben, ausländische Staatsangestellte, auch von der Sicherheit von unserem Land profitieren. Sie profitieren von Zivildienstleistenden, vom Zivilschutz, von der Armee. Wenn sie da wohnen, haben sie den Schutz von den Menschen, die sich mit der Dienstleistung engagieren. Und darum finde ich das richtig und wichtig, das ist der Absatz 5 in der Initiative, der sagt, man kann nachher im Parlament bei der Ausarbeitung auch die ausländischen Staatsbürger zu einem Dienst verpflichten oder eben auch die Ersatzabgabe einziehen. Und das finde ich okay. Man kann dann Ausnahmen machen und sagen, okay, im Militär ist es vielleicht ein bisschen heikler, dort nicht, aber in anderen Diensten, ich finde das eine gute Sache.
Also, Einsatz von Ausländerinnen und Ausländern, die in der Schweiz leben.
Also, es ist ja nicht so, dass die Ausländerinnen und Ausländer das einfach so konsumieren, gratis. Sie zahlen die Steuern in diesem Land, das machen sie. Also, sie zahlen auch für die Dienstleistungen. Und ich wäre dafür, in dem Moment, wo wir die Ausländerinnen und Ausländer Stimm- und Wahlrecht haben.
Die Diskussionen sind lanciert. Oh ja. Darum ist das Parlament nachher.
Darum ist nachher das Parlament sich gefragt. Wir sind am Schluss und kehren es wie immer an dieser Stelle um. Priska Seiler-Graf, bei welchem Argument der Initianten könnten Sie sagen, doch, mit dem könnte ich leben?
Der Grundsatz finde ich nach wie vor nicht unsympathisch, das muss ich sagen. Also, dass man einfach eine Idee hat, dass die jungen Menschen einen Beitrag an die Allgemeinheit, an die Gesellschaft richt, also erfüllt, so muss ich das formulieren. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Das, glaube ich, zieht auch sehr viele Leute an. Aber, ich habe es schon gesagt, in der Umsetzung geht das nicht. Also die Initiative ist leider nicht vollziehbar, wenn auch sympathisch.
Patrick Hässig, und wenn Sie jetzt bei den Gegnern bei einem Punkt müssten sagen, doch, dann würde ich gelten lassen. Wählen wäre das?
Ja, dann wäre es der Punkt von den Zivildienstleistenden in den Schulen und in der Pflege. Wir brauchen die Leute dort, aber wir müssen gleichzeitig in diesen beiden Bereichen sonst politisch aktiv werden, dass wir genug Lehrerinnen und Lehrer haben. Und in der Pflege, jetzt mit der Pflegeinitiative, wo wir jetzt in der Umsetzung sind, dass wir ein Pflegepersonal beruflich, fachlich ausgereifte Arbeitnehmerinnen zur Verfügung stellen. Da bin ich schon bei der Priska, dass man eigentlich an den Symptomen kämpfen und nicht an der Ursache kämpfen, Entschuldigung, und nicht mit den Symptomen bekämpfen.
Gut, Patrick Hässig, Priska Seiler-Graf. Am 30. November wissen wir mehr. Vorerst ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Das war das Abstimmungskonkret über die Service Citoyen-Initiative vom 30. November. Diskutiert haben die beiden Zürcher Nationalräte Priska Seiler-Graf von der SP und Patrick Hässig von der GLP. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Konkret ist Ihnen präsentiert worden von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog.